In seinem neuen Buch »Die wundersame Geldvermehrung« setzt Hans-Werner Sinn dort an, wo sein Bestseller »Der Corona-Schock« endete. Die Finanzierung des Euroraums aus der Druckerpresse hat in der Finanz- und Corona-Krise ungeheure Ausmaße angenommen. Es wird für Deutschland und seine Nachbarn immer schwieriger, überhaupt noch einen Weg zwischen der Zombifizierung ganzer Wirtschaftszweige und einer Inflation zu finden. Der bekannteste deutschsprachige Ökonom warnt eindringlich vor den Gefahren der massiven Ausweitung der Geldmenge, die aus dem europäischen Traum von gemeinsamen Frieden und Wohlstand einen Albtraum machen könnte. Das Buch umfasst 13 Themenkreise, darunter die Inflationsgefahr, die drei großen Krisen, die aus dem Ruder laufende Geldmenge, die Frage, ob Schulden gar nicht so schlimm sind, über Negativzinsen und das Phänomen der Horte, um nur einiges herauszugreifen. Der Epilog, der Weg nach Europa. Europa schwimmt im Geld, aber es ist deswegen nicht reich, denn Geld ist nur Papier oder eine Ziffer im Computer. Der Schein trügt, denn es gibt keine geheimnisvollen Mächte, die in der Lage sind, für eine Volkswirtschaft Ressourcen aus dem Nichts herbeizuzaubern. Geld stellt Verfügungsrechte über Teile des Sozialprodukts dar. Und wenn seine Menge schneller wächst als das Sozialprodukt, gibt es eine Inflationsgefahr. Die Gefahr ist dann nicht virulent, wenn dieses Geld ungenutzt in der bloßen Finanzwelt zirkuliert oder auch nur in Horten aufbewahrt wird. Wenn aber im Übermaß Geld geschaffen und verteilt wird und wenn die Geldhalter plötzlich auf die Idee kommen, dieses Geld für den Kauf von Konsum- und Investitionsgütern zu verwenden und die Verkäufer dasselbe mit dem erhaltenen Geld machen, kann der Geldwert sehr rasch erodieren. Zur Definition von Geldpolitik und Fiskalpolitik. Geldpolitik wird gemeinhin als der Versuch verstanden, die Güternachfrage, insbesondere die Nachfrage nach Investitionsgütern, über eine Veränderung der Höhe und Fristigkeitsstruktur der Zinsen zu beeinflussen. Sie ist eine Politik zum Schutz des Finanzsektors vor spekulativen Attacken auf grundsätzlich gesunde Unternehmen. Fiskalpolitik dagegen nennt man den Versuch, die wirtschaftliche Aktivität durch eine Änderung der Höhe und Struktur der Einnahmen und Ausgaben des Staates sowie durch staatliche Garantien zu steuern. In der Eurozone ist die Geldpolitik zu einer Gemeinschaftsaufgabe geworden. Wir wählen aus dem Kapitel 5. Die Geldmenge läuft völlig aus dem Ruder. Der Beginn der lockeren Geldpolitik der EZB kann nicht bereits 2008 verortet werden, auch wenn damals die Vollzuteilungspolitik eingeführt wurde, um speziell den bedrängten Banken der Krisenländer von Irland bis in den Mittelmeerraum zu helfen, so war damit eher eine asymmetrische als eine wachsende Geldversorgung impliziert. Die Zentralbankgeldmenge ist definiert als die Menge der ausgegebenen Banknoten in den Händen der privaten Wirtschaft und der Geschäftsbanken etc., so wie der Girobestände der Geschäftsbanken bei der Nationalen Notenbank. Von der Mitte des Jahres 2011 bis zur Mitte des Jahres 2012 gab es dann einen explosionsartigen Anstieg der Geldmenge. Das war die Zeit der großen Eurokrise, als nach Griechenland auch Italien zu wanken begann, als sich Austrittsgelüste in den Regierungen dieser beiden Länder verbreiteten und Griechenland seinen großen Schuldenschnitt hatte. Diese Phase fand ihr Ende, als im Jahr 2015 ein neuer Trend aufkam, der durch ungewöhnlich hohe Zuwachsraten der Geldmenge aufgrund von großen Programmen zum Kauf von Wertpapieren gekennzeichnet war, die man bis dahin nicht einmal hätte erahnen können. Und als sich Ende 2019 erneut eine Beruhigung abzeichnete, kam die Corona-Pandemie, die die Geldmenge auf neue Höchststände wachsen, ja springen ließ. Während die Zentralbankgeldmenge kurz vor der Lehman-Krise zur Mitte des Jahres 2008 bei 876 Milliarden Euro gelegen hatte, war sie bis zum aktuellen Rand zum vorläufigen Ausgang der Corona-Pandemie im September 2021 auf 5,99 Billionen Euro, also auf fast das Siebenfache gestiegen. Sinn meint, es bestehe der Anfangsverdacht, dass in der Eurozone im Stillen und ohne die Kenntnisnahme der Öffentlichkeit Dramatisches passiert sein könnte. Es könnte sich um Entwicklungen von einer Bedeutung für die Stabilität des Gemeinwesens handeln, die die allgemeine Aufmerksamkeit interessierter und mündiger Bürger erfordert. Dass es im Euro ein Schuldenrisiko geben werde, war vielen Teilnehmern der Regierungskonferenz von Maastricht klar. Zu sehr unterschieden sich die Mitgliedsländer im Hinblick auf die Solidität der Staatsfinanzen und die Inflationsraten, an die man sich gewöhnt hatte. In Deutschland galt das Mark-gleich-Mark-Prinzip und man ging davon aus, dass der Wert einer D-Mark stabil bleiben würde. Schulden galten als verwerflich, weil die Schuldenlast auch wegen der geringen Inflation schnell unerträglich werden konnte. Blicken wir kurz noch in das Kapitel »Sind Schulden gar nicht so schlimm?« Wenn man seine Ziele nicht erreicht, kann man sich mehr anstrengen oder die Ziele ändern. Bequemer ist Letzteres. So ist es auch mit der Staatsverschuldung. Da sie nun Ausmaße angenommen hat, die allen vertraglichen Vereinbarungen hohn sprechen, entsteht bei den Politikern der Wunsch, sie zu rechtfertigen, und gerne nehmen sie Argumentationsmuster und Theorien auf, die erklären, warum die Schulden unproblematisch, wenn nicht begrüßenswert sind. Dieses Kapitel diskutiert einige der einschlägigen Theorien und Erklärungsmuster, versucht zu verstehen, warum die Politik zur Verschuldung neigt und warnt vor den Folgen der Staatsverschuldung in einer alternden Bevölkerung. Das Anliegen von Sinn: Die große Inflation muss vermieden werden. Eine große Inflation wäre ein schreckliches Ereignis für die deutsche Gesellschaft. Wir nennen hier nur vier Beispiele, weil sie die untere Mittelschicht, die ihr Vermögen in nominalwertgesicherten Sparformen angelegt hat, kalt enteignet und damit die Gesellschaft destabilisiert. Weil sie das Stiftungsvermögen und die betriebliche Altersvorsorge entwertet, die großenteils mündelsicher und damit zu Festzinsen angelegt sind. Weil sie alle nominalwertgesicherten Einkommensströme wie Löhne, Gehälter, Pensionen, Mieteinnahmen und Renten zumindest bis zur Neuverhandlung der entsprechenden Kontrakte entwertet. Weil sie langfristige Festzinskontrakte erschwert und dadurch die Investitionen behindert, da weder Gläubiger noch Schuldner wissen, worauf sie sich in realer Rechnung einlassen. Ob es zu einer Inflation kommt, hängt nicht nur, aber auch von den Politikentscheidungen der EZB und der Regierungen der Eurozone ab. Auszüge aus dem Kapitel »Was nun zu tun ist«. Selten fühlt man sich als Ökonom so hilflos wie heute gegenüber der sich anbahnenden Gefahr der Inflation. Die Hilflosigkeit resultiert nicht aus der fehlenden Erkenntnis dessen, was geschehen sollte, sondern aus der Erkenntnis des gewaltigen Verteilungskonflikts in Europa, der verhindert, dass die Sorge um die Preisstabilität, die der Maastrichter Vertrag der EZB aufgibt, hinreichend ernst genommen wird. Notwendig ist als allererstes mit der Straffung der Zügel der Geldpolitik zu beginnen, indem der Kauf der Staatspapiere und der anderen Wertpapiere öffentlicher Einrichtungen nicht nur beendet, sondern allmählich wieder rückgängig gemacht wird, damit die Zinsen wieder steigen und Staaten veranlasst werden, Schuldendisziplin zu üben. Die Geldmengenvermehrung auf das Sechsfache dessen, was sich in Relation zur Wirtschaftsleistung schon einmal als ausreichend erwiesen hat, ist schlechterdings nicht mehr hinnehmbar. Sie kann aber schwerlich rückgängig gemacht werden, weil das eine Abwertung der Staatspapiere bedeuten würde, die gravierende Auswirkungen auf die Stabilität des Bankensystems hätte und bei der EZB auch noch rechtlich problematische Verluste entstehen lässt, die auch bei den Richtern den Verdacht der Staatsfinanzierung nähren. Aus politischen Gründen ist die Inflationsbremse zerstört. Die daraus resultierende Gefahr für das, was viele Menschen das Wichtigste ist, was sie an materiellen Dingen besitzen, wofür sie Zeit ihres Lebens gearbeitet und gespart haben, nämlich ihr Geldvermögen, ist nicht gering. Inflationen verstärken sich plötzlich. Wenn man wartet, bis sie da sind, kann es zu spät sein. Nur die Rückführung der Geldmenge durch einen behutsamen, doch mit fester Hand durchgeführten Rückverkauf der vielen Staatspapiere, die die Notenbanken des Eurosystems aufgesogen haben, kann zur Besinnung führen. Der Rückverkauf ist ein Drogenentzug mit Entzugserscheinungen. Die Missstimmung, die er auslöst, kann man nicht außer Acht lassen. Doch gibt es zu ihm keine überzeugende Alternative. Man kann die europäische Zukunft nicht mit Volkswirtschaften gestalten, die suchtkrank geworden sind. Die Staaten müssen wieder lernen, sich das Geld, das sie ausgeben wollen, von den Bürgern zu holen, statt es zu drucken. Der Widerstand, auf den sie dann bei den Steuerzahlern stoßen, wird sie zu einer sparsameren Haushaltsführung veranlassen. Die Bürger selbst werden freilich einsehen müssen, dass der Staat unabweisbare Steuereinnahmen braucht, um seine Aufgaben im Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge und der Sozialpolitik zu erfüllen. An dieser Stelle füge ich meine Kritik an diesem Buch ein. Die Aussage, dass die Staaten das Geld von der Bürgerschaft holen muss, anstatt es zu drucken, ist natürlich richtig. Aber nach seiner Formulierung wird kein Unterschied gemacht zwischen Groß- und Kleineinkommen. Der Gedanke an Verteilungsgerechtigkeit scheint ihm fremd. Widerstand gegen höhere Steuern gibt es immer, egal wie hoch die Einkünfte sind. Eine sparsamere Haushaltsführung kann nicht das Ziel von Steuerpolitik sein. Besonders in der heutigen Zeit gibt es immer mehr Aufgaben zu bewältigen. Eine gerechtere und in den oberen Einkommensgruppen höhere Besteuerung ist deshalb angesagt, aber eben nicht bei den Geringverdienern. Sinn erwähnt auch nicht die Themen des Teams Finanzwende, die wir schon mehrfach vorgestellt haben, nämlich den ganzen Bereich der Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, der Steueroasen und der Geldwäsche. Trotz der vielen Informationen, die das Buch lesenswert machen, darf hier nicht übersehen werden, dass der Autor Hans-Werner Sinn neoliberal denkt. Kürzlich las ich, dass das jetzt fossil heiße. Aber noch weiter im Text. Heute sind die Banken der verlängerte Arm der Notenbanken und verdienen ihr Geld mit den Dienstleistungen, die sie für sie erbringen. Ihr Sinnen und Trachten besteht darin, den nächsten Schachzug der EZB früher zu erfahren als ihre Konkurrenten, um daraus einen kärglichen Profit zu erzielen, der ihnen im realen Kreditgeschäft in der Null- und Negativzinswelt von heute versagt ist. Eine neue Geldpolitik muss es ihnen wieder ermöglichen, sich der Finanzierung der Realinvestitionen der privaten Wirtschaft zuzuwenden, denn nur solche Realinvestitionen schaffen Arbeitsplätze und sichern die Zukunft. Wenn die Banken und Kapitalsammelstellen wieder auskömmliche Zinsen erwirtschaften können, lassen sich Reste der privaten Altersvorsorge der Bürger vielleicht gerade noch retten und die Radikalisierung verhindern, die eine kalte Enteignung durch Null- und Negativzinsen nebst einer heftigen Inflation bedeuten würde. Am wichtigsten ist jedoch, dass das Vertrauen in den Geldwert erhalten bleibt, um den Sparwillen der Bevölkerung zu stärken und um dem Geld seine Funktion als Wertsicherungsinstrument und Transaktionsmittel zu erhalten. Die Sicherung des Geldwertes ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Wirtschaft überhaupt in der Lage ist, auf der Basis verlässlicher wirtschaftliche Kontrakte, ihre langfristigen Planungen zu koordinieren. Ohne eine solche Koordination über die Kapitalmärkte ist weder ein wirtschaftliches Wachstum noch eine Stabilität der Gesellschaft zu haben. Wird die Geldwertstabilität nicht erreicht, wird sich Streit und Hader in der EU ausbreiten. Die EU muss einen Weg zurück zu soliden Finanzen ihrer Euro-Länder finden, denn sie wird noch gebraucht. Trotz aller Probleme stellt sie im Vergleich zu dem, was der Kontinent in der Vergangenheit erlebt hat, eine glückliche Wende der Geschichte dar. Das Erreichte sollte man nicht verspielen. Hans-Werner Sinn, die wundersame Geldvermehrung, erschien bei Herder.